Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Am 16. September heißt es Banks in the Game. Die Banking Exchange ist zurück, fokussiert, strategisch, anders. In Frankfurt treffen sich die klügsten Köpfe der Finanzbranche, um zu diskutieren, zu challengen und Banking neu zu denken. Ob Neobanking, KI, Stablecoins oder Wallet Wars. Auf der Banks geht es nicht ums Mitreden, sondern ums Mitgestalten. Jetzt Tickets sichern unter www.banking-exchange.de und dabei sein, wenn der nächste Spielzug gemacht wird. Banks 25. Let's play!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10 und wir starten immer erst nach dem Countdown, haben wir jetzt gelernt. Ich bin wieder da, zurück aus dem Urlaub. Ich freue mich heute auf die Folge tatsächlich ganz besonders. Warum? Das erzähle ich aber vielleicht dann auch erst am Ende, erst nach der Folge, weil hier heute ganz, ganz viele spannende Inhalte reinkommen, Marvin, oder?
Nicht nur spannende Inhalte, spannende Personen, die uns auch zumindest teilweise in der Historie, aus der Sparkassen-Historie begleitet haben. Moin auch von meiner Runde und bevor Julian und ich gleich in unseren Duolog, Monolog starten, herzlich willkommen, lieber Florian, herzlich willkommen, lieber Jens. Stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Worüber sprechen wir heute?
Ja, ich kriege gerade hier das Zeichen, dass ich den Vortritt habe. Ja, mein Name ist Jens Holezek, ich bin Abteilungsleiter Digitale Zahlungssysteme beim Bundesverband. Steht aber heute gar nicht im Vordergrund, sondern heute bin ich insbesondere auch dabei, weil ich seit 5 Jahren Projektleiter bin für das Projekt Giro API. Ein Projekt, was die API-Schnittstellen der Banken öffnen soll für Drittdienstleister, wo es darum geht, dass wir wirklich mit dem Markt zusammenarbeiten, zum beiderseitigen Vorteil und am Ende auch zum Vorteil der Kunden. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, über das wir heute reden wollen.
Genau, und dann mache ich weiter, eben für das Stichwort Sparkassenvergangenheit. Damit war dann ich gemeint, Florian Schmitz. Ich arbeite im Deutschen Sparkassen- und Giroverband und bin da Referent für das Thema Online-Banking. Und da liegt auch das Thema der Schnittstellen und unter anderem auch der Payment-Schnittstellen. Und deswegen mache ich beim Giro-API-Projekt mit und bin auch glücklich, dass wir endlich sprechen können. Wir haben ja mehrere Versuche gebraucht, aber heute haben wir ja dann zueinander gefunden.
Ja, und da hier mindestens 3 Väter sitzen, mussten wir natürlich auch die Aufnahme gegenüber den Urlaubsplanungen, Sommerferien in unterschiedlichen Bundesländern auch irgendwie untereinander kriegen. Aber schön, dass es geklappt hat und ich freue mich sehr. Jetzt haben wir mehrmals das Wort Giro API gesagt. Was ist die Giro API? Was ist die Idee dahinter?
Ja, ich habe es gerade schon versucht anzuteasern bei der Vorstellung. Wir Banken haben Zahlungskonten. Wir sind verpflichtet, über die PSD2 Zugriff auf Konten zu ermöglichen für Zahlungsauslösungen oder auch für Kontoinformationsdienste. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, geht da nicht noch mehr und ist denn eine Online-Making-Schnittstelle eigentlich das, was der Markt braucht, wenn er weitere Produkte entwickeln möchte, wenn er kreativ sein möchte, wenn er Innovation möchte? Und deswegen haben wir uns sehr frühzeitig damit beschäftigt, wo können wir denn unsere Kundenreichweite, unsere Erfahrung mit der PSD2 technisch, regulatorisch in allen Facetten nutzen. Und coole Geschäftsvorfälle anbieten, mit denen europäische Player, denen man vertrauen kann, ihr Business einfacher haben als bisher und mit denen ernsthaft zusammenarbeiten. Das ist eigentlich so der Grundgedanke. Und ja, damit es nicht so abstrakt ist, können wir vielleicht mal ein Beispiel rausnehmen. Es gibt ganz viele, die in der Vergangenheit so Cent-Überweisungen gemacht haben, zu testen, ob man auf ein Konto zugreifen kann. So, da wird ein Cent herüberwiesen, dann gibt es eine Beschwerde, weil dann Gebühren angefallen sind, dann wird 30 Cent wieder zurücküberwiesen, das ist für alle fürchterlich. Warum kann denn nicht der Kunde einfach sagen, liebe Bank, bestätige mal, dass ich Zugriff auf diese IBAN habe und dann bestätigen wir das im Auftrag des Kunden und da muss nicht groß Geld hin und her fließen, es ist für alle einfacher, smooth, kundenorientiert, um mal so ein Beispiel für einen API Service zu nehmen.
Sehr spannend, ihr habt gerade schon, oder du Jens hast gerade schon gesagt, wo ist eigentlich der Start der Giro API? Und der Gedanke, den man hatte nach der PSD2, die uns ja erstmal als Industrie verpflichtet hat, kostenfrei Daten für Dritte zugänglich zu machen, konkret 90 Tage rückwirkend, Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste konnten sich drauf andocken. Ist es ja sehr, sehr cool aus dem Markt zu sagen, ey, wir sehen, das funktioniert, da hat auch haben auch Leute coole Geschäftsvorfälle mitgearbeitet. Jetzt möchten wir mal proaktiv in die Gestaltung und vor allem in die Monetarisierung von Schnittstellen von Daten gehen. Und das auch noch als Verbund. Könnt ihr so ein bisschen was zu der Struktur sagen? Also ihr seid ja jetzt hier aus dem Volksbanken und aus dem Sparkassensektor, Florian, vielleicht mal in deine Richtung. Wer war da am Anfang alles dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich muss sagen, ich war am Anfang auch noch gar nicht beteiligt. Wir haben ja gerade eben im Vorgespräch schon festgestellt zum Start. Ich weiß gar nicht, Jens, auf wen die Idee der Giro-API zurückfällt. Ich weiß, dass es aus der Regulatorik, du hattest es ja schon gesagt, der PSD2 entsprang, dass man gesagt hat, hey, die PSD2 auch mal als Chance verstehen, verpflichtet Banken ja bestimmte API-Geschäftsvorfälle bereitzustellen. Aber auch in Gesprächen mit TPPs hat man ja damals festgestellt, naja, da geht ja noch mehr. Und daraus eine Premium-API, ganz am Anfang hieß sie ja, glaube ich, auch mal Premium-API sogar, das bei dem Stichwort klingelt es zumindest bei mir. Aber wie dann da die Giro-API draus wurde, kann ich gar nicht sagen. Jens, du?
Ja, jetzt geht es ein bisschen in die Projektvergangenheit. Ein Teil davon war auch vor meiner Zeit. Es gab ja damals vielfältige Projekte. Das ERPB hat sich damit beschäftigt, die Banken haben sich damit beschäftigt. Und ich glaube, einer der Ursprungsstartpunkte ist der, dass die PSD2 sich nie entscheiden konnte, will sie eine Online-Making-Schnittstelle für den Kunden sein, die wir in Deutschland nie gebraucht hätten. Da hatten wir FinTS, da hatten wir Standards, mit dem jeder Software entwickeln konnte. Oder sollte es eine Schnittstelle sein für Drittdienste? Und warum ist das so entscheidend? Eine Online-Making-Schnittstelle, ja, da will ich eine Überweisung absetzen. So hatten wir in Deutschland schon, fehlt irgendwie das Verständnis für die PSD2. Das, was aber Dritte dann damit gemacht haben, wo sie Business draufgesetzt haben, ist, dass sie zum Beispiel einen Zahlungsdienst draufgesetzt haben oder andere Themen. Und da wird es dann interessant, weil ein Zahlungsdienst, wenn er das Geld absichern möchte, dann kommt er an ganz neue Themen ran, die aber ein Kunde für sich selber nicht braucht. Was meine ich damit? Nehmen wir mal so ein Thema, ich möchte irgendwo Strom oder auch klassische Fuels tanken und das möchte ich von meinem Konto machen, weil ich gerade mal eben nicht die Karte oder die Kreditkarte dabei habe. Naja, dann darf die Ladesäule nur freigeschaltet werden, wenn ich weiß, ich kriege mein Geld. Also muss ein Betrag reserviert werden, ich kann zahlen und hinterher weiß ich erst, wie viel muss abgerechnet werden. So, das wird ein Kunde für sich selber im Online-Banking nicht brauchen, weil ich muss nicht für meine spätere Zahlung das Geld reservieren, aber ein Dritter braucht das. Und aus diesem Gedanken, was fehlt eigentlich dem Markt, damit das, was da gefordert wird, was an Innovation da ist, gut funktioniert, hat man irgendwie festgestellt gemeinsam, die PSD funktioniert nicht, da kommen immer wieder Anforderungen im regulatorischen Umfeld, alles für umsonst mit Funktionen, die der Kunde selber nie braucht, die irrsinnige Investitionen aufmachen auf der Bankenseite. Der Mehrwert ist auf der Dritten und das macht am Ende keinen Spaß, weil es die Bank nicht so umsetzen, wie die Dritten das brauchen, weil sie auch kein Geld kriegen, die müssen schlank halten, kosteneffizient. Und daraus kam dieser Gedanke an die Zusammenarbeit. Wir entwickeln das, was der Markt für eigene Services braucht. Und da gibt es dieses geflügelte Wort aus dem ERPB, Fair Share of Risk and Value. Wir teilen uns quasi den Wertschöpfungsbetrag, teilen uns aber auch das Risiko und arbeiten gemeinsam.
Wer ist denn jetzt, also wer ist konkret wir? Kannst du da nochmal oder ihr nochmal sagen, wer ist alles, steht hinter der Giro-API? Genau.
Also vor fünf Jahren, als ich hatte im Vorgespräch gesagt, 1. April und das war kein Scherz, hatten wir eine Gremiensitzung auf der Ebene der deutschen Kreditwirtschaft, wo die deutsche Kreditwirtschaft entschieden hat, wir stellen uns diesem Thema Premium-APIs, erweiterte APIs über die PSD2 hinaus, gucken, in welchen Bereichen machen wir Sinn, mit was fangen wir an. Und da ist das Projekt quasi gestartet worden. Deutsche Kreditwirtschaft heißt an der Stelle, das sind die 5 Bankenverbände, die in Deutschland quasi als Community auch agieren. Das sind die Sparkassen, das sind die Volksbanken, das sind aber auch die privaten Banken, die öffentlichen Banken und die Pfandbriefbanken. Wobei dadurch, dass die Pfandbriefbanken keine Endkundenkonten führen, haben die bei dem Projekt jetzt nicht direkt mitgewirkt, aber die anderen 4 Verbände, die auch die Überweisungsabkommen in Deutschland tragen, die auch die anderen Schemes tragen, dass wir überall am Automaten hier verfügen können, ne? Zum Beispiel auf Basis von deutschen Souveränen oder von europäisch souveränen Karten. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Gedanken. Insofern dieses Vertragsrahmenwerk, was am 1.1. jetzt live gegangen ist, wird getragen von 4 der 5 deutschen Bankenverbände.
Und dann könnt ihr uns auch mal so einen kurzen Einblick in die Projektarbeit geben? So ein bisschen würde mich jetzt mal interessieren, wie man so Bankenverband übergreifend so ein Thema organisiert, koordiniert, Entscheidungen trifft.
Florians Handschnitt.
Ja, sorry, da geht meine Hand
hoch. Also sagen wir mal so, das ist anspruchsvoll. Das kann ich euch sagen. Die einzelnen Verbünde sind natürlich sehr unterschiedlich. Jetzt sind, sagen wir mal, vom Wesen und der Struktur her die Sparkassen und die Volksbanken sich ähnlich, ne, sehr regional, sehr verteilt, sehr dezentral. Der Verband öffentlicher Banken oder die öffentlichen Banken sind ja in der Regel, haben ja eine Doppelmitgliedschaft, sind also noch Mitglied in einem anderen Verband. Da ist das schon wieder ganz anders, ähnlich wie bei den großen Privatbanken. Also das ist nicht, die Zusammenarbeit ist nicht ganz einfach, weil wir sehr breit aufgestellt sind und da gute Kompromisse finden müssen. Und wir denken auch, gute Kompromisse gemeinsam mit dem Markt auch gefunden haben, um hier eine schöne Lösung hinzustellen.
Ich glaube, das Thema ist nicht mal nur die Unterschiedlichkeit, so wie du es gerade dargestellt hast, Florian. Ich möchte noch ein ganz anderes Beispiel rein. Sparkasse und Volksbank recht ähnlich. Wir haben zum Beispiel einen zentralen IT-Dienstleister. Wir haben eine Gremienstruktur, die uns, zumindest beim BVR kann ich das sagen, eine Menge Rückhalt gibt, weil wir quasi in unserer Gruppe auch der Strategieführer sind. Während natürlich ein anderer Bankenverband die Situation hat, dass die 30 einzelnen Institute haben mit einer einzelnen IT. Das heißt, da wo wir einen IT-Dienstleister haben, mit Antwort, müssen andere 30 Antworten einsammeln. Die haben natürlich ganz andere Herausforderungen und insbesondere das Thema unterschiedliches Tempo bei diesen Abstimmungen ist natürlich dann etwas, was so eine Projektarbeit durchaus anspruchsvoll macht. Auf der anderen Seite, wenn ich das sagen darf, ist das wie ein Projekt woanders auch. Man organisiert das thematisch, man steigt in Thema ein. Wir haben im Brainstorming angefangen, welche Themen werden für den Markt denn interessant in Form von Use Cases, haben uns erstmal darauf verständigt, was verstehen wir dann jeweils darunter, haben die dann auch mit dem Markt mal gechallenged, haben die priorisieren lassen und mussten für uns in eine Bewertung reingehen, mit welchen fangen wir an. Es war dann naturgemäß das Thema Payment, wir kommen aus der PSD2, um dann aber hinterher, wenn es rechtlich wird, festzustellen, Investitionen besonders hoch, rechtliche Komplexität besonders hoch, das bremst uns 2-3 Jahre aus, den Service machen wir mal nicht als erstes, wir fangen erstmal mit den kleinen und einfachen und Schnellbooten an, statt leicht den Tanker zu bewegen. Insofern nicht viel anders, aber doch anders, weil verschiedene Interessen aufeinander kommen, verschiedene Geschwindigkeiten aufeinander kommen und wir halt eben nicht eine fachliche Aufteilung haben, so der eine macht das, der andere macht das, sondern wir machen alle einmal alles und müssen das miteinander synchronisieren.
Macht ja auch absolut Sinn, wenn man sich vor Augen führt, wo das herkommt. Noch haben wir es schon ein, zwei Mal gesagt, der Impuls, das zu machen, kam ja eigentlich, dass der Regulator der EU vorgegriffen hat und gesagt hat, ey, wir haben hier einen spezifischen Use Case oder eine spezifische API, die wir standardisiert gerne nach außen verfügbar stellen würden, liebe Banken. In Europa, macht das bitte. So. Und den Impuls dann erstmal aus Deutschland mit der DK zu nehmen, zu sagen, ey, das können wir auch, lass uns das mal vorwegnehmen, weil heute jetzt weiß es jeder, vielleicht damals auch schon auf der mittelfristigen Agenda, Open Banking, Open Finance sind ja irgendwie Zwischenschritte in der speziellen Industrie, die wir haben hier in der Finanzindustrie, zu einer Open Data Kultur, die sich ja eigentlich weitreichend auf die Wirtschaft auch auswählt. Also die generelle Öffnung von Daten und Schnittstellen, insbesondere mit einer Technologie wie die API es ist, nach außen hin ist ja eine größere Bewegung, sag ich mal, wo jetzt die PSD2 oder auch die Giro-API ein Teilstück darin sind. Was ich halt sehr, sehr spannend finde daran ist, dass es aus dem Markt heraus, wie erklärt hat, funktioniert. Und vielleicht kannst du ja nochmal oder könnt ihr oder du, lieber Florian, nochmal kurz skizzieren, was genau sind denn die Cases, die ihr mit der Giro-API jetzt vorhabt und abbildet? Also an welchen Stellen, ich glaube, Jens, du hattest gerade schon mal ein gesagt, für Kleinstbeträge, halt die Bestätigung der IBAN von der Bank, was erwartet uns oder die Kunden dann noch?
Ja, du hast es gerade eigentlich schon sehr gut beschrieben, ne? Vielleicht nochmal als Intro oder vorneweg gesagt, das Thema geht hin zu Open Data, wo wir uns hinbewegen, offene Schnittstellen, das ist etwas, was wir im Sparkassensektor und im genossenschaftlichen Sektor wird es auch nicht anders sein, was wir natürlich schon auch unterstützen, was wir auch begrüßen. Deswegen haben wir die Giro API ja gemacht. Wir sind in Vorleistung gegangen an der Stelle, ohne dass es da den Zwang einer Regulatorik gab. Und deswegen stehen wir da auch voll hinter und wir bieten Geschäftsvorfälle an, die Dritte nutzen können. Wir treten auch nach außen hin als Kreditinstitute nicht in Erscheinung. Und wir stellen Dritten API-Geschäftsvorfälle bereit, die sie nutzen können, um ihren Kunden gute Services anzubieten. Und das sind im Subscheme Payment, also die Giro API wird nicht nur einen Subscheme beinhalten. Wir starten mit dem Subscheme Payment. Jens hatte ja gerade erklärt, warum, aber es wird auch noch weitere Subschemes geben. Und im Subscheme Payment sind das die Kleinstbetragszahlungen, Micropayments. Das ist etwas, was wir anbieten werden. Das sind Zahlungen bis 10 Euro, die ohne zweiten Faktor ausgeführt werden können, bis zu maximal 10 Stück in Folge. Das wird sein eine vordisponierte Zahlung, was de facto schon in Richtung einer Zahlungszusage geht, die die Asset Holder gegenüber den Asset Brokern erteilen. Man kann nicht von einer Zahlungsgarantie sprechen, weil da auch Dinge gegensprechen, denen wir auch uns rechtlich ausgesetzt sehen, also zum Beispiel Embargo und all solche Geschichten. Deswegen können wir keine Zahlungsgarantie erteilen, aber schon, ob der Kunde eine gewisse ausreichende Bonität auf dem Konto hat, können wir zusagen. Dann bieten wir Push-Services an, Push-Notifications an, die Dritte auf einem Konto des Kunden setzen können. Das ist mein Lieblingsgeschäftsvorfall, der ist hört sich jetzt relativ abstrakt an, aber ich sag mal, mit dem hat man technisch sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sehr interessante Geschäftsvorfälle zu bauen. Dann haben wir die Bestätigung, ob jemand zugreifen kann auf ein Konto. Das ist ein Service, den wir anbieten. Und der fünfte, was ist nochmal der fünfte? Ah ja, der erweiterte Kontoinformationsdienst. Wir müssen ja gemäß PSD2 für Zahlungskonten 90 Tage erlauben und mit der Giro-API gehen wir darüber hinaus und erlauben nicht nur 90 Tage, sondern mindestens 360 Tage.
Beim erweiterten Kontoinformationsdienst, da klingeln direkt bei mir alle Glocken und ich gucke mal zu meinem Kompagnon, weil, also um das mal ein bisschen konkreter zu machen, was mir direkt da einfällt und ich möchte es gar nicht vorwegnehmen, weil Julian, das ist dein Thema, die Online-Steuererklärung. Das wäre doch was, wofür so ein Use-Case halt, du sagst nein?
Jein, wieder nur begrenzt. Es müsste der komplette Kontoauszug des letzten Jahres sein, weil wann beschäftige ich mich mit meiner Steuererklärung im allerbesten Fall? Nicht am 1.1. oder schon vorher, sondern erst irgendwie, wenn der Stichtag kommt und dann komme ich auch nicht mehr an alle Infos dran. Aber das ist natürlich für ganz andere Aspekte wie die Kreditzusage per Knopfdruck oder ähnliches natürlich relevant oder wenn du andere Bestätigungen brauchst für Gehaltsbestätigung oder ähnliches, ne? Also innerhalb der 90 Tage ist maximal vielleicht eine oder vielleicht maximal zwei Gehaltszahlungen drin, bei 360 Tagen im besten Fall 12, dass halt natürlich ganz andere Bestätigungen damit entsprechend nach außen gegeben werden können. Und dann klingelt es wieder bei mir, weniger Papier, weniger Nachweise, alles per Knopfdruck möglich. Das finde ich ganz schön.
Und da kommen wir ganz interessant an die Philosophie von Giro API an, dran. Unabhängig davon, dass du jetzt von allen Umsätzen gesprochen hast für das Gehalt. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der kommt jetzt gerade frisch. Auch wir sind ja zwischendurch mal spontan und innovativ, haben wir noch nicht drin. Aber warum denn nicht das Durchschnittsgehalt der letzten 12 Monate oder die Stückzahlen das Gehalt direkt liefern, statt dass ein Dritter Umsätze scoren muss? Weil die kann ich bei mir auch raussuchen, ihm fertig liefern. Dann nehme ich einen Teil der Wertschöpfung, kann ich schneller und besser, haben wir eh in unserem System, weil wir ja auch selber solche Sachen ermitteln müssen. Und dann könnte man die, wenn der Kunde zustimmt, das ist mal die Grundvoraussetzung, auf der API rausgeben. Und der Dritte muss nicht das gleiche Tracking, was wir eh schon haben, jetzt über Einzelumsätze selber nochmal bauen. Aber genau das ist diese Philosophie der Giro API, nicht nur einfach pur Daten zu liefern, sondern auch Wertschöpfungsbestandteile, die wir sowieso bei uns haben oder die wir extra bauen, quasi dem Markt als Verfügung zu stellen gegen ein Entgelt, wo es für ihn günstiger wird und für uns günstiger wird.
Ich finde den Gedanken ja total richtig, weil den Use Case muss man ja so ein bisschen auch immer wieder runterschneiden. Ich als Kunde gebe ich jetzt alle meine Daten frei, ne? Also auch die Rewe-Zahlung, Edeka-Zahlung, was auch immer bekommt der Dritte jetzt oder der braucht halt nur vielleicht die Gehaltsbestätigung, dann gebe ich dem nur die Gehaltsbestätigung. Dem stimme ich ganz gerne vielleicht eher zu. Von daher finde ich schon ganz spannend.
Ganz wichtig allerdings, dass die Idee ist mir gerade erst gekommen, wo du das gesagt hast, das ist kein Use Case, den wir schon eingebaut haben. Ne?
Weiß. Aber es kann sich ja weiterentwickeln. Aber das Push-Tan-Ding, die Push-Benachrichtigungsthema, Florian, da muss ich nochmal reinhauen.
Ja, ich würde ganz kurz mal, also das zeigt aber gerade die Diskussion, auch Jens fixe Idee, die er hatte, unabgestimmt natürlich, aber ist ja ganz spannend. Ich komme jetzt eher aus der technischen Ecke. Ich würde denken, dass ein Dritter, wenn er den erweiterten Kontoinformationsdienst nutzt, das zum Beispiel schon auf Basis der Umsätze, die er erhält, selber machen kann. Jetzt mal, keine Ahnung, für eine Bewerbung auf eine Mietwohnung zum Beispiel, könnte eine Schnittstelle das durchschnittliche Gehalt der letzten 12 Monate liefern, indem er die Purpose Codes, wie heißen sie auf Deutsch nochmal, Schlüsselwerte, glaube ich. Eine Gehaltszahlung hat ja einen Schlüsselwert, ich weiß es nicht, 61 oder so, ausliest und den Durchschnitt errechnet. Ne? Also wir liefern eine API-Geschäftsverfall, der sowas alles ermöglicht. Da haben Dritte völlige Freiheit, sich natürlich im Rahmen der Regeln, die aufgestellt sind und im Rahmen der technischen Beschränkungen, aber irgendwas zu überlegen. Und das können sie sehr gut machen. Und bei den Push-Notifications, da hattest du ja gerade mit angefangen, da sicherlich auch. Du kannst als TPP Flex auf dem Konto setzen. Zum Beispiel, gib mir eine Info, wenn auf dem Kundenkonto eine Zahlung an mich ausgelöst wurde. Ja, dann kriegst du quasi als TBP die Bestätigung, ey, der hat gezahlt. Oder du könntest auch einen eigenen Kontowecker, sage ich jetzt mal, als TPP setzen auf dem Konto. Du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, um, glaube ich, wirklich elegant als TPP über bestimmte Dinge informiert zu werden. Der Kunde muss dir das natürlich genehmigen, das ist ja völlig klar. Macht er auch. Es hat auch eine gewisse Gültigkeit, diese Notifikation, die dann als Trigger auf dem Konto hängt. Aber das ist ganz, ganz spannend. Da haben wir schon ein bisschen brainstormt. Also jetzt, wann wird die Zahlung ausgelöst? Wann wurde das Geld rausgeschickt? Das kannst du dir alles per Trigger liefern lassen. Ist aber sicherlich auch der komplizierteste Geschäftsvorfall, muss man sagen. Also zumindest auch in der Umsetzung für uns.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sag ruhig.
Hey, du bist so da. Geht ja dann wahrscheinlich auch genauso, wie wir das jetzt hier tun, mit den möglichen Nutzern auch in den Austausch und bespricht die Use Cases. Also ihr habt euch die Use Cases jetzt, weil ich weiß es, aber ich sag mal, nicht im dunklen Räumchen überlegt und sagt jetzt hier, das ist unsere Lösung, sondern auch das ist ja schon in Diskussionen mit den TPPs entsprechend ja entstanden. Und da wird es ja wahrscheinlich auch Weiterentwicklungen geben, weitere Gespräche, was macht denn Sinn, was braucht der Markt? Da gibt es doch bestimmt auch dann, das Projekt ist ja nicht beendet.
Ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, weil du gerade von Nutzern gesprochen hast, wer sind Nutzer der GiroAPI? Nutzer der GiroAPI sind die regulierten Drittdienstleister, weil die bauen ihre Produkte dann drumherum. Die können uns nutzen, um ihre Produkte einfacher zu bauen, wenn sie die auch schon haben. Das sind quasi jetzt nicht der Firmenkunde selber oder der Privatkunde selber. Das heißt, das GiroAPI-Scheme ist nichts, wo irgendwie ein Aufkleber demnächst im Geschäft babbelt oder sowas, sondern da ist dann, ne, irgendjemand hat seine App fürs Ladesäulen-Payment als Beispiel, macht da sein Brand drauf und nutzt im Hintergrund eine API, weil es für ihn dann einfacher wird. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Ansonsten gab es immer wieder Gespräche aus den PSD2-Kreisen damals, wo Sachen kamen. Wir haben natürlich auch die Spezifikationen in der Berlin Group, wo man sieht, wo so Marktbedarfe was spezifiziert werden, so damit es technisch funktioniert. Aber Technik ist nur eine Seite. Ich meine, die kaufmännische Seite, das Vertragliche ist ja das andere und das ist ja genau das, was das Team liefert. Und dann haben wir frühzeitig mal so grob eine Liste von Services vorgestellt, die wir im Kopf hatten, hat uns immer noch eine Idee für einen weiteren gegeben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher das war, hat einen auch für uninteressant erklärt und dann haben wir quasi unsere Prioritäten in Absprache mit den Drittdienstleistern, was heißt Absprache, wir haben drauf gehört und haben dann entschieden, über die Prioritäten setzen für die nächsten Schritte. Und einer der Services, die zum Beispiel runtergefallen sind in dem ersten Projekt. Das ist jetzt das, was in der ersten Ausbaustufe voraussichtlich zum Jahreswechsel kommt. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal einen Podcast.
Darf man mal fragen oder darf man auch erzählen, welche Drittdienstleister da konkret in den Projektinitiativen mit eingebunden werden? Könnt ihr da Namen nennen?
Man muss ja aufpassen, was heißt einbinden. Einbinden ist mal ganz schnell ein kartellrechtliches Thema. Und da sind wir arg vorsichtig und arg sauber. So, es gibt eine Liste von regulierten Zahlungsdienstleistern, die in Deutschland eine Lizenz haben und die haben wir alle eingeladen zu einem Austausch. So, wirklich alle, die wir da haben finden können in den BaFin-Listen oder wo die Quelle drin war, das wissen Kollegen von mir gerade besser. Und die auch in diesem PSD2-Austauschen war. Wir haben auch Beobachter eingeladen, sprich Bundesbank und EU-Kommission und ähnliches, weil wir wirklich ganz offen und transparent sein wollen. Und dann haben wir einfach mal unsere Ideen in den Raum gestellt und gechallenged. So, welche Antworten sind da und wo sind die verschiedenen Notwendigkeiten? Und da sieht man auch natürlich auch eine Unterschiedlichkeit im Markt. Da gibt es welche, die wirklich ein Payment-Angebot aufbauen. Andere kommen dann mehr aus dieser Steuer-App-Richtung oder aus dem Online-Banking. Die haben natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse und die haben wir versucht einzusammeln und dann quasi wegzukommen von dem Detail. Ich sag mal, wenn wir einen Service explizit bauen für eine Ladesäule mit den einzelnen Schritten, dann kann der auch nur da genutzt werden. Das wollten wir nicht, sondern wir haben versucht, das dann so hoch zu abstrahieren, dass ich zum Beispiel diese disponierte Zahlung, was Florian vorhin dargestellt hatte, ich reserviere quasi Geld für eine spätere Ausführung, ob ich das nutze an der Ladesäule, ob ich ein Monatsbudget reserviere fürs Lesen von Zeitungsartikeln, die ich dann einfach einzeln auszahlen kann, oder ob das Zahlung bei Lieferung im E-Commerce ist. Das ist uns eigentlich völlig egal, weil die Funktion, die gebraucht wird, ist mal die gleiche. Bevor ich ausliefere, möchte ich sicher sein, dass ich das Geld kriege. So, und auf die Ebene haben wir das dann quasi hochgezogen und haben auch das, diese funktionalen Beschreibungen, also ich weiß, die rechtliche Business-Übersetzung dessen, was da technisch passiert, haben wir dann nochmal auch auf der DK-Seite öffentlich gestellt, wo dann jeder auch das lesen konnte und konnte nochmal seine Anmerkungen reingeben, was gefällt ihm, was nicht, was sollte geändert werden. Und das war dann auch entsprechend ausgewertet. Also wenn ich das gerade so ausführlich darstelle, sieht man auch da, das Problem ist eigentlich gar nicht mal die Technik und die Schnittstelle, sondern das Herausfordernde ist eigentlich, alle mit einzubeziehen, die verschiedenen Meinungen dann so zusammenzubekommen, auch in den Ideen, dass am Ende was Effizientes rauskommt. Und das ist manches Mal eine Kleinigkeit, die auch über die Effizienz in IT-Systemen entscheidet, wo man dann gucken muss, wie geht man damit um.
Also was du gerade gesagt hast, hört sich ja so ein bisschen wie der Traum an. Also Julian, Florian, ihr wisst insbesondere auch von mir oder von unserer Zusammenarbeit, jetzt sitzen da wirklich einfach etablierte Banken mit TPPs und Fintechs an einem Tisch und überlegen gemeinsam, was kann man denn für Use Cases machen. Jens, du hattest das Thema Shared Risk and Shared Value gesprochen. Mhm. Was der Gedanke, der mir jetzt kommt, ist ja, die müssen euch ja die Bude einrennen. Da wird sich gemeinschaftlich für erklärt als Bankenverband oder als deutsche Kreditwirtschaft, ey, wir geben Daten nach außen. Die sind monetarisierbar, wir kriegen dann einen Penny für. Je nach Geschäftsvorfall stelle ich mal die These auf, die Monetarisierung von APIs, ob das wirklich ein Erlösmodell für eine Bank an sich ist, kommt, glaube ich, sehr stark auf den Geschäftsvorfall an. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, Thema FIDA, es gibt irgendwann offene Versicherungsschnittstellen und ich habe einen Geschäftsvorfall, der in Transparenz oder einen Vergleich über die Schnittstellen gibt und ich habe irgendwie eine Versicherung, die ist nicht für die Preisführerschaft, sondern die definiert sich selbst als Qualitätsführer, hat aber irgendwie sehr, sehr hohe Preise für die Policen. Als Kunde drücke ich da drauf, kriege den Vergleich von meiner Versicherung und merke, gleiche Leistung bei etwas höheren Preis, ich wechsle, dann kriegt der Versicherer vielleicht, keine Ahnung, 25 Cent für den API-Call, der Kunde ist aber weg. Ich mache jetzt ein spitzes Beispiel vielleicht, um zu fragen, also wie ist das bei der Giro-API, wie ist die Nachfrage von TPPs? Und die andere Frage ist, bei diesen ganzen Geschäftsvorfällen, ihr habt ja ganz oft auch gesagt, wir stellen eigentlich die Daten für TPPs bereit, die dann ihre Geschäftsvorfälle bauen auf diesen Daten. Warum baue ich als Sparkasse oder Volksbank diese Geschäftsvorfälle, dieses Service nicht selber?
Das ist eine ganz spannende Frage, die du erstellst. Und das zeigt gleichzeitig auch die Komplexität dieser Diskussion. Ich möchte mal anfangen, warum bauen wir das nicht selber? Am Ende will ja niemand, ich sag mal, ein Volksbanken-Payment, was nur bei Volksbank-Händlern für Volksbank-Kunden funktioniert, das ist nicht marktauglich. Also wir brauchen diese alle mit allen Beziehungen, sonst funktionieren solche Themen nicht. Das heißt, und das ist ja auch etwas, was beim Hochlauf jetzt gerade ganz spannend ist, also egal, wen wir gefragt haben draußen, im Moment im regulierten Bereich, zukünftig vielleicht auch im unregulierten Bereich, die API soll sich ja noch weiterentwickeln, da sagt jeder, ja, das, worum es am Ende geht, ist, dass ich 100% der Bevölkerung erreiche. So, das ist das. Ne, darum geht's und umso mehr erreicht wird, jetzt im Sinne von, ich möchte ja nicht einen Prozess unterschiedlich bauen, je nachdem, welcher Kunde da vor mir sitzt, bei welcher Bank der gerade ist, umso interessanter wird das Thema auch aus der Drittdienstleister-Sicht. Gleichzeitig hat man natürlich auf der anderen Seite die Diskussion, die du gerade zu Recht aufgemacht hast, ja, jetzt gebe ich Daten raus, dann geht mein Geschäft weg. Ich glaube, das ist eine sehr kurzfristige und wenig selbstbewusste Argumentation. Warum sage ich das so? Naja, wenn ich meinen Kunden gut pflege und der mit meiner Versicherung weiß, er kriegt bei mir Leistung und das ist unkompliziert und er kann dann mal jemanden anrufen und die sind auch nicht weit weg und die sind verlässlich und vertrauensvoll, dann ist das vielleicht auch ein Euro wert und wegen dem Euro wechselt dann gerade keiner. Ich glaube, dass gerade solche Sachen wie Geld, Finanzen, Versicherung nach wie vor nicht so austauscht sind wie zum Beispiel Gas oder Strom. Und selbst da gibt es ja Differenzierung über ökologischen Faktor und ähnliches, wo die Anbieter dann sehr, sehr unterschiedlich sind, was dem Kunden dann jeweils richtig wichtig ist. Hinzu kommt auch noch eins, wenn dieses Open Finance Ökosystem, wie du es gerade beschrieben hast, funktioniert und da ist, dann ist es ja auch so, dass ich halt gleichzeitig auch als derjenige da auftreten kann und dann hole ich mir auch die Daten von anderen und am Ende zählt dann, wer bietet denn die beste Leistung am Kunden. Und die entscheidet sich doch nicht daran, dass wir einen Datenhaushalt abschließen, wo der Kunde die aus so einer Police dann in irgendeinem Portal eingibt und dann sind sie bei Dritten. Dann können wir sie auch den Dritten geben, dann kriegen wir es A mit, der Dritte kriegt sie digital, die sind dann korrekt, für den Kunden wird das einfacher, aber dann bitte mit fairen Bedingungen für beide Seiten.
Ja, also ich bin voll dabei. Ich habe auch verstanden und so wie ihr die Giro-API nochmal erklärt habt, dass das schon anders ist, ob wir jetzt über Open Banking im Payment-Bereich sprechen oder im wirklich im Finance-Bereich. Also ich glaube, im Open Finance, die Use Cases, die wir auch durch FIDA haben, werden nochmal ganz andere sein als die, die wir jetzt über die PSD2 haben oder über die Giro-APIs, sodass wahrscheinlich das, was ihr ja auch vorgetragen habt, dieses Shared Risk und Shared Value Prinzip viel stärker greift, weil es dann in der Governance eventuell auch schon ganz klar definiert ist, unter welchen Bedingungen werden Daten wie geteilt und wie ist der Revenue Share, richtig?
Also die Governance ist erstmal nicht die, also wir reden bei Governance mal von der Governance des Schemes, das heißt, wer entscheidet über Services und ähnliches, so. Das ist immer wie was anderes, wie das, was du gerade angesprochen hast. Eins möchte ich aber, das hat mich getriggert, direkt erwähnen. Das, was wir bei Giro API versucht haben, ist flexibel, frei, innovativ das zu machen, was ein Markt braucht, ohne Regulatorik. Und wenn man jetzt fragt, warum hat das 5 Jahre gedauert? Ich habe gesagt, vor 5 Jahren bin ich gekommen. Dann, weil das regulatorisch und rechtlich abklopfen, das ist, was die meiste Zeit gebraucht hat. So. Und insofern bin ich kein Freund von Regulierung. Ich teile aber den Gedanken. Da spreche ich jetzt mal ganz so aus meiner Sicht mit Blick auf die FIDA und vielleicht, Florian, kannst du auch eure Sicht darauf mal schildern. Ich bin kein Freund davon, von einer FIDA-Regulierung, die Governance, Businessmodelle, kostbasiert mit irgendwelchen Benchmarks im Detail festschreibt. Warum bin ich da kein Freund von? Ich glaube, genau das wird nicht funktionieren. Das ist eine der Lehren der PSD2. Ich bin aber ein Freund von dem Grundgedanken, der dahinter steht. Ich glaube, wir brauchen einen stabilen Rechtsrahmen, der uns ermöglicht, unter klar, Kundenschutz und allem, das sind auch unsere Kunden, Daten zu teilen, Verantwortlichkeiten zu regeln. Da brauchen wir Freiraum, da brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen, der das ermöglicht, aber ohne die Vorgaben. Um es mal ganz konkret an einem Beispiel zu machen, wenn die FIDA vorschreibt, alle Finanzprodukte im privaten und im gewerblichen Bereich, dann haben wir eine spezielle Maschinenausfallversicherung, die vielleicht 3-mal im Jahr abgesetzt wird, für die wir Daten teilen müssen mit Schnittstellen, mit Investments. Wo ist bei diesem Spezialprodukt der Mehrwert für das Thema Markt, europäische Wettbewerbsfähigkeit für alle Beteiligten? Das ist so speziell, da gibt es eh nur 2, 3, die es anbieten könnten und würden. Und die kennen sich untereinander alle und wissen auch, wo gerade solche Projekte da sind. Das ist was anderes wie bei einer Kfz-Versicherung. Die hat jeder, die braucht jeder, die ist hochgradig standardisiert. Und der Regulator ist da einfach immer auf einer Ebene, dass die null unterscheiden, sondern mit einer breiten Keule. Und ich glaube, das kann der Markt besser. Aber der Markt braucht verlässliche Rahmenbedingungen.
Da habe ich da, also was mich nämlich gerade da triggert, ist, klar, ich habe 5 Jahre gebraucht und ist vielleicht auch ein bisschen super viel Learnings mit dabei, würde ich jetzt mal nennen. Ne? Also es ist ja ein Netzprodukt von verschiedensten Marktteilnehmern, die eine Monopolstellung im Zweifel aufbauen würden. Tellamt und ähnliches habt ihr jetzt ja gerade eben auch schon mal in den Mund genommen. Was für Learnings habt ihr da so die letzten 5 Jahre gemacht, die man vielleicht jetzt auch nochmal so mitnehmen könnte für die nächsten Schritte, die kommen und kommen werden?
Also erstens, der Markt ist kein Monopol. Da muss ich gleich mal direkt gegenhalten. Es gibt kein Monopol des Marktes und es will auch keiner ein Monopol bauen. So, das, was wir machen, der Netzwerkprodukt gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn ein Dritter etwas bauen möchte, dann braucht er halt eben einen Standard. In diesem Fall halt eben nicht nur technisch, sondern auch im Sinne von Leistungsversprechen und vertraglich, damit er weiß, auf was er setzen kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn die Spurbreite der Schiene nicht definiert ist und ich nicht weiß, vertraglich, wie hoch ist die Bahnsteigkante, dann kann niemand Personenzüge bauen. Personenzüge bauen, Leute befördern, ist Markt. Da gibt es verschiedene Anbieter, die können Tickets verkaufen, mehr Service, weniger Service. Aber das funktioniert alles nur, weil jeder weiß, wie hoch ist die Bahnsteigkante, wie ist die Krümmung in den Kurven, damit ne, der Zug da auch rumpasst und nirgendwo aneckt. Wie hoch sind die Tunnel, wo ist die Oberlandleitung und ja, auch wie lange darfst du im Bahnhof stehen oder auch nicht, weil sonst funktioniert das im Netzwerk nicht mehr. Ohne diese Regeln, die mehr sind als Technik, da sind auch vertragliche, kaufmännische Regeln drin, funktioniert dieses Netzwerkprodukt nicht. Deswegen ist aber trotzdem noch kein Monopol da.
Hast recht, ich habe jetzt falsche Begriff genommen. Ich hätte jetzt mal gesagt, es fehlen ja noch ein paar Banken, die zum Beispiel nicht mit dabei sind. So, ich gehe jetzt mal davon aus, da du eben auch von Offen und Freiheit und Sonstiges gesprochen hast, die dürften sich mit im Zweifel wahrscheinlich auch anschließen. Da sind deine Türen verschlossen.
Natürlich, die Türen sind offen und wenn das gerade so rüberkommt, weil Florian und ich hier gerade sitzen, wir sitzen ja stellvertretend für das gesamte Scheme so und nicht nur stellvertretend für Volksbank und Sparkassen. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass auch ein großer Teil der Volksbanken noch nicht dabei ist, weil jede Volksbank ist eigenständig, jede Volksbank muss das eigenständig entscheiden, dafür werben wir auch. Wir haben selber bei uns auch wieder intern jetzt wieder einige Veranstaltungen, wo wir nochmal die Grundgedanken auch teilen, erläutern, worum geht es dabei, warum ist das sinnvoll aus unserer Sicht, und dann ist jede Bank frei zu entscheiden. Genauso sind die anderen Banken aus der deutschen Community, die Verbänden angehören, aber auch die, die nicht den Verbänden angehören, auch die europäischen Banken, sind alle genauso eingeladen wie alle, die in Europa unterwegs sind und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Was meine ich jetzt mit Zulassungsvoraussetzungen? Wenn wir jemanden auf eine Schnittstelle lassen, um eine Zahlung auszuführen, dann sagt, und an der Stelle hilft uns sogar die PSD2, das dürfen nur beaufsichtigte Institute, warum hilft uns das? Wir müssen bei denen keine IT-Sicherheitsprüfung machen, wir müssen die ganzen Details nicht prüfen, weil das macht die Aufsicht. Und damit können wir sie guten Gewissens auch auf eine Schnittstelle lassen, weil die Aufsicht dafür sorgt, dass sie keinen Schmuh machen. So, und das ist das, wir haben auch erste Anfragen, auch aus dem südlichen Europa als Beispiel, die vielleicht auch mit mehreren Banken demnächst bei dem Scheme beitreten wollen und wollen sich diesem Netzwerk anschließen. Wie so ein Gleisanschluss stelle ich das mal da, ne? Sich jeder einen Gleisanschluss, der einen haben möchte. Jede Stadt ist aufgerufen, im Wettbewerb zu sagen, ich möchte mich schicker machen mit meinem Industriegebiet als die anderen, ich brauche einen Gleisanschluss.
Florian, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich musste gerade so richtig hart an unsere gemeinsame Projektzeit auch denken oder auch an ein, zwei Gespräche, die wir noch geführt haben, als wir noch nicht bei der Wallis waren. Wie überzeugt man Banken? Ich weiß nicht, Jens, du hast gerade gesagt, ihr holt euch das okay von jeder Volksbank separat ein. Du wirst, also es würde mich wundern, wenn du komplett andere Erfahrungen gemacht hast wie wir. Die Überzeugungsarbeit zur Datenmonetarisierung, zur API, das ist ja jetzt nicht in erster Linie, das ist jetzt nicht wie KI momentan, dass alle schreien, ey geil, da haben wir jetzt jahrelang drauf gewartet, da gehen wir jetzt rein, das wollen wir alle, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, dass es schon sehr viel Überzeugungsarbeit braucht. Und ich glaube, dass wir natürlich nicht alle, also ich hoffe es für euch, für uns als Industrie, für alle, dass es möglichst flächendeckend zum Einsatz kommt, aber wir werden sicherlich nicht alle bekommen. Jetzt hast du ja gesagt, Jens, es sollte eigentlich auch im besten Fall lebt es ja davon, dass es für alle gleich ist, weil ansonsten, du hattest, möchte ich jetzt nicht zitieren, aber er auch gesagt, sonst könnte man das als Volksbank auch selber bauen. Ich glaube, das ist eher so ein, es muss irgendwie ein Zusammenspiel zwischen Regulatorik und Markt sein. Ich glaube, dass rein aus dem Markt solche Dinge, also ich bin nicht der Überzeugung, dass Innovation nur aus dem Markt heraus funktionieren kann. Das sind jetzt wirtschaftstheoretische Überzeugungen oder Theorien, die dahinter stehen, aber ich glaube, dass es auch aus der Regulierung getrieben werden kann. Ich glaube, dass FIDA da auch ein Treiber sein kann, wenn man frühzeitig und konkret mit den Marktteilnehmern in den Diskurs geht. Und mich würde jetzt mal konkret interessieren, Florian, vielleicht kannst du noch ein paar Sachen zu sagen. Was kann man denn jetzt aus der Giro-API nach den 5 Jahren eigentlich ganz konkret adaptieren, wenn wir über FIDA sprechen und wenn wir uns angucken, was FIDA machen möchte und was FIDA eigentlich braucht?
Eine Frage. Ich probiere mal alles zu beantworten. Also erstmal würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Also ich glaube schon, dass Innovation auch aus dem Markt heraus funktionieren kann. Ich glaube, dass wir dafür du hast ja gesagt, eine Regulatorik kann unterstützend sein. Also kann, denke ich, schon unterstützen. Dafür ist eine Regulatorik ja auch da. Ich glaube, dass wir in dem Fall hier jetzt aber auch ohne regulatorisches Korsett etwas hingestellt haben, was funktionieren wird. Aber du hast ja eben auch gefragt, wie überzeugt man eigentlich die Mitgliedsinstitute daran teilzunehmen. Ne, das ist natürlich eine Investition, die getätigt werden muss. Das ist nicht ganz günstig. Und man erhält es später einen Ertrag zurück. Man muss halt ein Business Case rechnen, ganz klar. Und es ist natürlich so, wir sind das erste API-Scheme, das erstmal grundsätzlich bepreisbar ist, wo man also Ertrag erzielen kann. Bislang, oder korrigiere mich Jens, aber die anderen API-Schemes, die angeboten werden, oder Schnittstellen, die angeboten werden, FinTS und auch Access to Account, das sind ja Dinge, die haben wir kostenlos angeboten. Und da ist es natürlich erstmal für einen Vorstand eines Kreditinstituts erstmal schwer zu beurteilen. Ne? Das ist auch eine API, ist ja nicht richtig greifbar, wie ein Girokonto-Modell oder so. Und deswegen müssen wir da schon Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe die Hoffnung, dass wir das nur ein einziges Mal machen müssen und dass wir mit der Giro-API, mit dem Scheme auch den Beweis erbringen, hey, APIs, Schemes, das ist ein Thema, von denen profitieren wir auch. Ne? Das ist ja, so funktioniert ein Markt. Die Angebotsseite profitiert und die Nachfrageseite profitiert auch. Und das wäre schon das Ziel. Und das sind, glaube ich, auch die Learnings, wie wir uns hin zu FIDA bewegen. dass wir die Regulatorik, die ja möglicherweise da jetzt in Anführungszeichen droht, auch mal als Chance verstehen, um da mit Blick auf unsere Endkunden ein gutes Ergebnis hinzukriegen. Ja, also gute Funktionen anzubieten. Jens hat es eben sehr, sehr gut ja auch beschrieben, was der Standpunkt bei den genossenschaftlichen Banken ist zu Datenteilen, Schnittstellen und sowas. Das sehen wir als Sparkassen ganz genauso. Wir verschließen uns dem nicht, wir wollen uns dem nicht verschließen und wir werden uns dem auch nicht verschließen. Und wir sehen das durchaus auch als Chance.
Ich möchte da ganz kurz nochmal rein, weil ich finde diese Diskussion um Innovation oder nicht und die Rolle des Gesetzgebers finde ich eine ganz, ganz wichtige. Und ich habe ja gerade auch gesagt, wo GeoAPI gerade Hilfe bekommen hat vom Gesetzgeber, weil wir uns auf die Aufsicht verlassen können und auf Lizenzen und Prüfungen. So. Was zeichnet diese Aussage aus? Wir haben einen Rahmen, auf den wir vertrauen können. So. Ich möchte mal das Gegenbeispiel nehmen. Es gab in der PSD2-Schnittstelle vom Regulator vorgeschrieben, weil dann die ganze Welt besser wird, eine Schnittstelle, wo man den aktuellen Saldo bestätigt kam für ein Payment. Das haben wir bauen müssen mit ganz viel Schmerzen, mit ganz viel Investitionen. Ist in den ganzen Jahren, die die PSD2 jetzt da ist, nicht ein einziges Mal genutzt worden. So, also Regulatorik baut keine Innovation, schafft nicht per se Innovation. Das, was natürlich da ist, und ich glaube, in die Richtung zählt dein Gedanke, Marvin, ist, dass, wenn man jetzt mal Europa wirtschaftspolitisch betrachtet, vielleicht Regulatorik auch einen Stein ins Wasser werfen kann, was denn für Europa in Summe gut wäre. Aber die Frage ist, welche Regulatorik braucht es da? Und da gehe ich jetzt mal ungefähr 30 Jahre zurück. Da hat jemand gesagt, ihr habt zu gewährleisten, dass zukünftig jeder an jeden in Europa Geld überweisen kann. Und dann haben die Banken SEPA gebaut. Da hat keiner gesagt, ihr müsst einen Verwendungszweck machen, so müsst ihr die IBAN aufbauen. Da hat keiner die Kundenmasken vorgeschrieben. Und diese ganzen Details hat man dem Markt überlassen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn man jetzt verlässt zwar so ein bisschen den Dreck heute, aber in Brasilien haben alle mitgekriegt, Pix, diese ganzen Themen. Was ist da gewesen? Da redet ja die ganze Community drüber, digitale Währung, ich weiß nicht was. Die hatten gar kein Interbankennetzwerk, die konnten früher nur per Swift von A nach B überweisen. Übrigens die Amerikaner, bevor FedNow kam, genauso. So, die haben das gebaut, was wir schon seit 30 Jahren in Europa haben. Diese gleichen Sachen werden aber heute als Argument genommen, um in der Regulatorik tief einzugreifen. Und ich glaube, dass diese Tiefe der Regulierung ein Problem ist. Zu sagen, wir wollen, dass ihr Daten teilt und euch da was überlegt. Fein, da kann Regulatorik helfen, einen gewissen Druck aufzubauen, weil das ist die Zukunft und da wollen wir als Europa nicht abgehangen werden. Und da mag der Einzelne das vielleicht nicht im Fokus haben, da mag Regulatorik helfen, das in den Fokus zu nehmen. Aber wenn die Regulatorik vorschreibt, für welche Produkte das konkret gilt, sind das Millionengräber. Wenn die Regulatorik zum Beispiel Governance-Strukturen vorschreibt, dann ist das ein Problem. Warum meine ich das? Und da haben wir wieder einen Link zu GiroAPI, auch zu der Governance, die aufgebaut ist. Uns ist wahnsinnig wichtig, was der Markt an Use Cases umsetzen möchte, beziehungsweise welchen Service er braucht für seine Use Cases. Die Use Case selber habe ich vorhin dargestellt, ist sogar fast egal. So, natürlich sprechen wir dann mit denen. Aber wenn die entscheiden, wie es im Detail umgesetzt wird, ist das ganz schnell eine Pattsituation. Mach's mal ganz konkret, einem vielleicht etwas abstrusen Beispiel, aber das bringe ich ganz gerne. Ich möchte meiner Tochter ein Auto kaufen, ich gehe ins Auto aus, sagte, ich möchte ein Auto kaufen, das soll das und das können. Das soll ein Geburtstagsgeschenk sein und dann sage ich als Kunde, lackiert mir mal eine Schleife da drauf, dann ist das hübsch. Dann wird der Autoverkäufer mir einen Vogel zeigen und wird sagen, geh woanders hin, zu dem Preis kann ich das nicht machen, muss ja hinterher wieder umlackiert werden. Ich kann dir aber eine Schleife drum binden, sieht genauso hübsch aus, kannst du verschenken, jeder weiß, es ist ein Geschenk, aber das ist viel, viel günstiger. So, ich will doch ein hübsches Geschenk haben. Warum sollte ich jetzt mitreden, ob die lackiert wird oder drum gebunden wird? Und das ist so ein Thema, wenn zu viele Menschen mitentscheiden und da die Rollen nicht klar verteilt sind, wird schwierig. Und der Gesetzgeber neigt leider dazu, jedem eine dedizierte Rolle zu geben. Nehmen wir mal in dem ganzen FIDA-Kontext. Also wenn ein Verbraucherschutz ist ganz, ganz wichtig. Auch der Bedarf der Drittdienstleister ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn die alle mitreden, wie das Bit und das Byte im Hintergrund aussieht, dann entscheiden sie ganz schnell über Millionenbeträge, wie teuer das wird. Und das kann diesen Grundgedanken, der dahinter steht, sehr schnell kaputt machen. Und deswegen sagt ich, gute Regulatorik muss einen klaren Rahmen setzen. Der muss die Notwendigkeiten berücksichtigen, die der Verbraucher, die der Drittdienstleister, dass sie beteiligt werden. Aber die Frage ist, müssen die Details, wie sie beteiligt werden, oder was sie entscheiden können, schon in der Regulatorik drinstehen?
Bin ich voll bei dir. Dann muss ich aber auch eine Lanze für die TPPs sprechen. Also ich glaube, dass wenn wir gucken, und da sind wir jetzt mal nicht bei der Ausarbeitung der kleinsten Informationen, ich bin voll bei dir. Ich glaube, es soll ein Rahmen sein und der Rest soll der Markt irgendwie regeln. Der Markt soll integriert werden. Was ich aber nicht mitgehe, ist, dass Millionengräber für grundsätzliche Regulatorik geschaufelt werden von TPPs, weil da ist die Rolle ja eher bei etablierten Banken, die sich ja auch in der Vergangenheit nicht immer offensiv und proaktiv für Open Data oder Open Finance ausgesprochen haben und in der Lobby.
Ich möchte es nicht mal in die Vergangenheit gucken, sondern nach vorne. Interessanterweise sind genau in dieser Diskussion gerade die TPPs unsere besten Freunde, die auch sagen, weniger Regulatorik, dann können wir mehr atmen. Das ist gerade ganz spannend, was sich dort letzten Jahre geändert hat. Das heißt, die TPPs sind eigentlich unsere, dann streichen wir das eigentlich, sind gerade unsere Verbündeten auch, was das Thema Giro-API-Scheme angeht. Und da sind wir in sehr konstruktiven, sehr wertschätzenden, gegenteiligen Dialogen. Das ist zum Beispiel das, was uns in Deutschland da auch mit unserem Projekt dann gerade auszeichnet. Und damit das nicht falsch rüberkommt, ich möchte mal auf die Besonderheit hinweisen. Florian hat gerade vorhin über das Thema Kosten von so Umsetzung gesprochen. Ich kenne die Kosten der Sparkassen nicht, darf ich nicht wissen, will ich auch nicht wissen. Aber ich weiß, dass wir im Projekt mal drauf kamen, dass jemand sagte, boah, das ist bei uns der teuerste, keine Ahnung wie viel, aber der teuerste, wo ich sagte, interessant, bei uns ist das der günstigste, weil wir eine andere IT-Infrastruktur aus der Historie haben. Und jetzt stelle ich mir einen TPP vor, der einfach sagt, wie hätte das ganz gerne in Bits and Bytes. Und mein Gedanke ist gerade, deswegen das Beispiel im Autohaus, die Services müssen am Ende für den Kunden gut sein, Spaß machen, für den Verbraucher. Der TPP sollte mehr verdienen, als wenn er es heute aufwendig programmieren muss und die Bank kriegt dafür was ab, weil sie auch einen Bestandteil abliefert, weil sie auch ins Invest geht. Also insofern ist das eine Win-Win-Win-Situation, die wir erreichen wollen. Und da muss jeder seine Verantwortung gerecht werden mit dieser gemeinsamen Vision, weil wenn zu tief mitgesprochen wird, dann kommt am Ende etwas raus, was niemandem mehr Spaß macht, weil es am Ende dann nicht mehr funktioniert. Und wir wollen ja, dass etwas Funktionierendes entsteht für Europa, dass Datenökonomie funktioniert, dass dieser Grundgedanke, man muss es nicht mehr alles abschreiben, die Prozesse werden digital, damit eine Rolle spielt, dass wir das Thema Wettbewerb fördern und nicht verhindern. So, das ist ja genau das, was wir in Summe alles bezwecken. Aber da müssen die Leute drüber sprechen, die von den einzelnen Facetten auch Ahnung haben. Und die TPPs sind im Moment gerade diejenigen, die sagen, hey, genauso funktioniert das und ich möchte verstehen, was die Notwendigkeit ist und dann möchte ich den effizientesten Weg suchen, dann wird es auch für die Dritten am günstigsten. Und das ist genau das, wie man gemeinsam arbeiten sollte, miteinander, nicht gegeneinander.
Ich habe ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich mich sehr darauf gefreut habe. Ein Thema schon, wir sind schon über unserer Zeit, aber ich wollte hier wirklich niemanden unterbrechen. Warum? Also ich finde es erstmal total schön, dass wir heute gesprochen haben, weil aus verschiedensten Aspekten. Wir haben, glaube ich, mit der Giro API ein Netzprodukt. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade ein neues Wort erfunden habe, aber ich fand es irgendwie ganz cool, geschaffen habt, was jetzt hoffentlich auch gut angenommen wird. Viele Learnings, die ihr hoffentlich mit reinnehmt, beziehungsweise auch in die nächsten Arbeiten. Und das wäre jetzt so nochmal meine letzte Frage, so ein bisschen vielleicht der Blick nach vorne, den du eben auch schon genannt hast, Jens. Was erwartet uns noch, was die Giro API angeht, dieses Jahr, nächstes Jahr? Ich weiß nicht, wie weit ihr den Ausblick gestalten wollt, aber darauf bin ich jetzt gerne auch nochmal gespannt.
Die Frage ist, welches Tempo verkraften wir? Welches Tempo bringt der Markt? Und wie stabil ist der Rahmen in der Regulatorik und wie wenig einschränkend? Nein, Spaß beiseite. Also wir haben, glaube ich, noch ganz, ganz viele Ideen. Wir haben jetzt für Payment ein Subscheme, was jetzt schon um weitere Geschäftsvorfälle erweitert wird. Wir haben Financial Information bisher mit Kontoinformationen und Salden zu allen Kontoarten, nicht nur zu Zahlungsverkehrskonten, wo wir auch schon drüber überlegen, in welche Richtung wir das erweitern. Da sind weitere Sachen möglich, aber das hängt so ein bisschen davon auch ab, wann kriegen wir denn einen stabilen Rechtsrahmen, was macht die FIDA, weil wir wollen auch nicht zwei- oder dreimal arbeiten. Also insofern haben wir erstmal auf die Bremse gedreht, um zu abwarten, was da kommt. Dass wir da eine gewisse Stabilität reinkriegen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der Zahlungsauslösung, also die Übermittlung eines vorausgefüllten Überweisungsträgers, Englisch Request to Pay, also ne, wo wir auch gucken, mit Dokumente, ohne Dokumente, was wir da als nächstes machen können. Wir haben, wenn wir dann schon mit Dokumenten reden, auch mal drüber gesprochen, dass alles Zukunftsmusik und nicht Agreed, das ist einfach mal so Visionen, die so da sind, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, es gibt halt eben noch Post, die Menschen lesbar sein muss und die muss von A nach B und wir haben halt eben die Kundenkontakte. Warum denn nicht auch Dokumente ohne eine Zahlungsauslösung? Das sind aber komplett neue Themen, die man dann auch vorstoßen würde. Man kann natürlich für die anderen Bereiche jetzt, die auch aus Open Finance kommen, ob das Anlageprodukte sind, Wertpapier, mehr so in dem Bereich Fonds, die nochmal besonders sind, oder Versicherung, kann man über alles Mögliche nachdenken. Wir haben halt eben mit diesem Hauptabkommen, was die grundsätzlichen Regelungen inhaltet, und dann diesen Subschemes, Florian hatte ganz zu Anfang mal diesen Begriff fallen lassen, wo wir zielgruppengerecht auch Governance-Strukturen und Inhalte aufbauen können, haben wir eine wahnsinns hohe Flexibilität. Und jetzt ist einfach die Frage, ja, Zeit, Geld, Entwicklung. Ich hätte Bock, mit mehr Zeit das Thema noch schneller voranzutreiben. Das funktioniert aber nur, wenn schneller die Marktnachfrage entsteht und schneller die Banken mit draufkommen. So. Also ich glaube einfach, ein gutes Scheme braucht einfach auch eine gewisse Zeit, und da legt man nicht einen Schalter um und die Welt verändert sich.
Also ich würde das einfacher, ich bin ein Mensch der einfachen Worte. Also
danke. Wir haben... Habe ich verstanden.
Also wir haben Bock als Banken. Ich denke, das hat man heute auch gehört, gemerkt. Wir haben geliefert. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Es hat zwischendurch wirklich sehr wehgetan, auch an Aufwand, den wir betrieben haben. Jetzt sind wir da. Die ersten Asset Holder sind beigetreten. Es stehen noch einige mehr in den Startlöchern. Also wir werden eine deutlich dreistellige Zahl gegen Jahresende haben. Wir haben auch die ersten Asset Broker drauf. Wir würden uns freuen, wenn es noch mehr werden, dass wir das Scheme zu einem Erfolg bringen. Und wie Jens gesagt hat, da kommt noch einiges. Also wir haben noch ein bisschen was im Köcher, was sehr, sehr spannend ist, was sehr, sehr gut wird. Da können wir vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal eine zweite Podcast-Folge machen. Und genau, dann haben wir vielleicht noch die Nachricht an alle TPPs. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Punkte habt, mit denen ihr mal über uns diskutieren wollt, was das Scheme angeht, was technische Fragen angeht, meldet euch bei uns auf der Homepage, die Kontaktdaten von den Kolleginnen und Kollegen, die das bei uns machen. Und wir sind da wirklich offen für einen Austausch. Wir wollen das gemeinsam zu einem Erfolg bringen, und dafür brauchen wir euch. Und das wäre, glaube ich, die Message auch, die wir gerne rausgeben würden.
Abgerundet www.giroapi.de für die deutsche Version, www.giroapi.com für die englische Version. Ich kann mich auch kurz fassen.
Ja, cool.
Ja, vielen lieben Dank, und wir nehmen euch mal bei Wort. Dann haben wir schon auf jeden Fall die erste Podcast-Folge für 2026 schon mal, nehmen wir schon mal mit auf, melden uns regelmäßig, wenn ihr sagt, oh ja, jetzt könnten wir schon wieder was Neues erzählen. Ich habe heute viel gelernt. Ich fand die Folge, wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut, die Folge heute aufzunehmen. Habe viele nochmal gelernt, und ich glaube, auch von meiner Seite aus könnt ihr Glückwunsch, und auch der Stolz ist berechtigt, Florian, was ihr da aufgebaut habt. Das ist schon, glaube ich, einzigartig, auch in Europa. Und ich bin gespannt, wie die Story weitergeht.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Dann noch 5 Cent von mir. Ich kann mich dem nur anschließen, trotz auch teils kritischer Fragen. Also sollte nicht der Eindruck entstehen, dass ich gegen GeoAPI wettere. Danke für die offene Diskussion. Ist alles richtig, was wir gesagt haben. Es geht auch nicht um Gut und Böse. Es geht nicht um TPP und Banken. Es geht ganz unterm Strich darum, und das fand ich sehr cool, Jens, lass uns was Cooles für den Kunden bauen, gemeinschaftlich am Tisch, und dann auch gerne in Zusammenarbeit mit dem Regulator. Ich glaube, ihr habt da einen richtig coolen Meilenstein gesetzt, wo wirklich auch jetzt, also in der FIDA-Diskussion, wo ich auch involviert bin, viele Leute drauf gucken, wie klappt das bei euch. Deswegen vielen Dank für die Insights. Alles Gute, Glückwunsch zu dem tollen Erfolg, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst uns gerne mal ein paar Kommentare und Feedback da. Ist eure Bank schon dabei? Seid ihr TPP, wollt dabei sein? Meldet euch bei uns, und bis nächste Woche.
Vielen Dank. Bis dann.
Ciao.
Ciao.